Liebe Gemeinde, ein junger deutscher Arzt lebte für einige Zeit in Amerika. Er war dort viel allein, hatte viel Zeit zum Nachdenken. Er stieß auf die Frage nach Christus und die ließ ihn nicht los. Etwa 35 war er da. Und er hatte einen Freund. Und dieser Freund führt ein teilweise fragwürdiges Leben. Er lebte mit einer Freundin zusammen, hatte seine Frau betrogen, sein Kind verlassen. Und eines Abends rief die Frau dieses Mannes, der eben Frau und Kind verlassen hatte, bei unserem Arzt an und war ganz verzweifelt am Telefon und sagt, was soll ich machen? Es ist alles zerbrochen. Und unser junger Arzt, 35 etwa war er, er war ja auf der Suche. Er war noch nicht sicher, ob Jesus wirklich helfen könne. Und er ist auf seine Knie gegangen und hat gesagt, Herr Jesus, wenn du lebst, bitte greif in dieses Leben ein. Erbarme dich über diese Familie. Bitte hilf ihnen. Am nächsten Tag erfuhr er, dass gegen 22.30 Uhr dieser Mann nach Hause gekommen sei und sich mit seiner Frau versöhnt habe. Hat seine Freundin verlassen, er ist zur Familie zurückgekehrt. Und das war für unseren jungen Mediziner eine unheimlich starke Ermutigung. Er hat, als er mir das später erzählte, gesagt, da wurde mir die Wirklichkeit Jesu so richtig klar. Aber als mir die Wirklichkeit Jesu klar wurde, da standen auch alle meine Sünden mir vor Augen, wo ich als Arzt schuldig geworden war, wo ich so viel versäumt hatte. Und ich beugte meine Knie, ich wurde ehrlich mit mir selbst und wurde ehrlich vor Jesus. Ich erkannte, wer ich vor ihm bin und er nahm mich an. Ich wurde Gottes Kind. Und von da an war die Frage, die mich bewegt und umgetrieben hat, Herr, und wie kann ich dir jetzt dienen? Und das ist die Frage dieses Mannes bis heute geblieben. Bis ins hohe Alter hinein, Herr, wie kann ich dir jetzt dienen? Liebe Gemeinde, je mehr ein Mensch begreift, wer Jesus ist, umso stärker wird in ihm der Wunsch, Jesus zu dienen. Und je mehr eine Gemeinde begreift, wer Jesus ist, umso stärker wird in einer Gemeinde der Wunsch, Jesus zu dienen. Umso weniger wird sie um ihre eigene Achse kreisen, um ihre eigenen Befindlichkeiten und umso mehr um Jesus. Timotheus war so ein Mensch, der begriff, wer Jesus ist. Die Gemeinde in Ephesus war so eine Gemeinde, die Jesus dienen wollte. Und trotzdem war auch dort nicht alles Eitel, Freude, Sonnenschein. Darum hat Paulus einen Brief geschrieben. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass dieser Brief, der erste Timotheusbrief, auch uns erhalten geblieben ist. Das ist ein großes Vorrecht für uns, diese Briefe studieren zu dürfen und auf unser Gemeindeleben anzuwenden, denn sie informieren uns über Gottes Sicht der Dinge. Und darum kommen wir jetzt nach den Ostertagen wieder zu den Timotheus- und Titusbriefen zurück. 1. Timotheus 3. Zur Erinnerung, Paulus schreibt ja an Timotheus, der in Ephesus eine sehr schwierige Gemeindesituation zu bewältigen hat, ständig neue Angriffe, immer wieder mal von Seiten, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Dem jungen Theologen dürfte öfter mal der Kopf geschwirrt haben in dieser Situation. Und manchmal dürfte Timotheus gedacht haben, kaum habe ich das eine Loch gestopft, tut sich an der anderen Stelle ein neues auf. Aber der hat ihn durchgetragen. Und diese Beobachtung von Ephesus, die gilt natürlich nicht nur für Ephesus, die zeigt sich auch bei anderen Gemeinden des Neuen Testaments. Und erst recht, wenn wir in die Kirchengeschichte umschauen, sehen wir eigentlich nie etwas anderes. Diese Tatsache ist so offensichtlich. Die Gemeinde Jesu Christi ist zu allen Zeiten schwer umkämpft. Das war nie anders. Und wenn wir unsere Verse heute gelesen haben, ich denke, dann wird uns einmal mehr klar sein, warum das so ist. Warum der Teufel so ein Interesse daran hat, die Gemeinde Jesu zu fleddern, sie zu verunsichern, sie zu unterminieren, sie in ihrem Dienst zu bremsen und sie von ihren Zielen abzulenken. Und in dieser Situation braucht Timotheus dringend Unterstützung von außen, ja eigentlich eher von oben. Und die bekommt er auch. Wir haben in den letzten Kapiteln gesehen, wie der erfahrene Apostel seinem Schützling sehr praktische Hinweise gegeben hat. Sehr praktische Hinweise, was er alles beim Gemeindeaufbau beachten muss, was für den evangelistischen Dienst gilt, Kapitel 2, das Gebet in der Gemeinde, die spezielle Stellung der Frau in der Gemeinde, Zusammenarbeit von Männern und Frauen in der Gemeinde, die Berufung geeigneter Gemeindeleiter nach Gottes Maßstäben und die Einsetzung weiterer Mitarbeiter. Das sind alles sehr, sehr praktische Fragen. Und auch diese ganzen Personalberufungen, die sollen nicht als Schnellschüsse erfolgen, nicht einfach als Aktivismus, keine kurzatmige Personalpolitik, wie manchmal bei Bundesliga-Vereinen, wenn es ein paar Spiele nicht läuft, wird gleich der Trainer ausgewechselt, manchmal der Sportdirektor hinterhergeschickt. So soll es nicht sein. Kein Aktivismus, keine Hektik, keine Kurzatmigkeit, sondern mit soliden, klaren Kriterien, mit bestimmten Grundregeln sollen Älteste berufen werden, sollen Mitarbeiter berufen werden. Auch dazu hat Paulus sich sehr konkret geäußert. Und wir hatten letztes Mal gesehen, was für Diakone und andere Mitarbeiter in der Gemeinde gilt. Also beim letzten Mal, als wir Timotheus studiert haben. 1. Timotheus 3, Vers 8, da haben wir gesehen, Diener brauchen Klarheit, einen klaren Charakter, eine klare Lehre, eine klare Bewährung in ihrem bisherigen Dienst und klare Familienverhältnisse. Und wir haben immer wieder gesehen, gut, dass Paulus ins Detail geht. Gut für uns. Denn dadurch können wir seine Anweisung auf unsere Situation persönlich und gemeindlich anwenden. Und das muss ja auch unser Ziel sein, unser Anspruch, dass wir den Dienst unserer Gemeinde und die Ausrichtung unserer Gemeinde nicht einfach nach Lust und Laune gestalten. Nicht einfach nach jeweiligem theologischen Geschmack oder Tagesmeinung, sondern nach Gottes Willen. Darum geht es ja. Und darum müssen wir immer wieder alles dran setzen, Gottes Willen zu verstehen. Das heißt, Gottes Wort zu verstehen. Denn nur in Gottes Wort können wir Gottes Willen finden. Deswegen müssen wir gründlich die Heilige Schrift studieren. Und bis dahin hatten wir den Brief nur also zusammen gelesen. 1. Timotheus 3, Vers 13. Und heute nun, nach diesen vielen praktischen Hinweisen, kommen wir an eine weitere Schnittstelle dieses Briefes. Es ist, als ob unser Paulus kurz Atem holt, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen und den Timotheus daran zu erinnern, warum er diesen Brief eigentlich schreibt, Paulus. Lesen Sie also selbst, Sie haben den Text vor sich. 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Da sagt Paulus, dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er, nämlich Jesus, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Dies, also alles, was wir jetzt zusammengefasst haben, all auch diese praktischen Anweisungen, sagt Paulus, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald persönlich zu kommen, um dich dann noch direkter unterstützen zu können, Timotheus. Ich stehe hinter dir. Ich unterstütze dich. Aber selbst wenn ich noch aufgehalten werden sollte, lieber Timotheus, brauchst du diesen Brief erst recht. Warum? Du sollst wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll, damit du schon handeln kannst. Das ist gemeint. Du sollst handlungsfähig sein. Du sollst wissen, was von Gott her zu tun ist. Darum geht's. Und sich verhalten, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll, das hat nichts einfach mit Umstandsregeln zu tun, nach dem Motto, wie man sich im Hause Gottes gut benimmt, dass man nicht rumschreit und ordentlich gekleidet ist oder so, sondern damit ist etwas anderes gemeint, wie man beim Bau der Gemeinde vorgeht, was man tun soll, was angesagt ist von Gott her. Wie Älteste berufen werden, wie wir evangelisieren wollen, wie die Aufgaben zwischen Männern und Frauen verteilt werden sollen und so weiter und so weiter. Deswegen schreibe ich dir, Timotheus, damit du handeln kannst und damit du informiert bist und schon loslegen kannst, selbst wenn ich noch länger aufgehalten werden sollte, als mir das lieb ist. Und nach so vielen praktischen Hinweisen und bevor Paulus dann ab Kapitel 4, das werden Sie sehen, ab Kapitel 4 dann schon wieder auf ein neues Problem zu sprechen kommt. Da geht es schon wieder um Irrlehre. Da wird es schon wieder sehr, sehr heiß. Nach so vielen praktischen Hinweisen, vor diesem neuen Problem, an dieser Schnittstelle, wo wir uns jetzt befinden, Verse 14 bis 16, unser Text heute Morgen. Da erinnert Paulus den Timotheus und uns alle erstmal an das große, große Vorrecht, das Gott uns mit seiner Gemeinde schenkt. Und an die große, große Verantwortung, die er uns mit seiner Gemeinde überträgt. Und darum passt dieser Predigttext, wir haben ja immer wieder in den letzten Monaten Gottes Regie mit der Auswahl der Predigttexte, die ich ja gar nicht so hätte planen können, Gottes Regie mit der Auswahl der Predigttexte immer wieder bewundert. Und so passt auch zum heutigen Sonntag, an dem dann später in der Gemeindeversammlung die Gemeindeleitung berufen werden soll, auch wieder genau auf den Tag. Als wollte der Apostel uns zurufen: Ihr Lieben, bitte verliert über den vielen Einzelheiten und auch über den mancherlei Streitigkeiten, die es im Gemeindeleben immer mal wieder gibt, nicht die großen Linien aus dem Auge. Verliert nicht das große Vorrecht aus dem Blick, das ihr als Gemeinde habt. Und verliert nicht die große Verantwortung aus dem Blick, die ihr als Gemeinde habt. Und verliert nicht die große Botschaft aus dem Blick, die euch als Gemeinde anvertraut ist. Ich möchte Sie fragen, und mich auch immer wieder, woran denken Sie eigentlich, wenn Sie an Ihre Gemeinde denken? Plötzlich so Dienstagmorgen beim Frühstück zum Beispiel. Oder Donnerstagmittag. Oder auch, wenn Sie nach dem Gottesdienst hier diesen Saal verlassen, woran denken Sie da? Es ist eine wichtige Aufgabe der Gemeindeleitung, die Gemeinde immer wieder an die großen Linien zu erinnern. An die großen Linien zu erinnern. Nicht nur die Kleinigkeiten des Alltags zu organisieren, das muss auch sein, darum muss sich auch gekümmert werden. Auch da kann und soll die Gemeindeleitung hilfreich sein. Aber sie hat immer wieder die große Verantwortung, auch die großen Linien von Gottes Plan deutlich zu machen. Und dann könnten böse Zungen behaupten, naja, wenn sie immer von den großen Linien sprechen, dann wollen sie nur von den praktischen Problemen ablenken. Könnte man ja behaupten, aber Paulus sagt, nee, Leute, es ist genau andersherum. Nur wenn ihr die großen Linien im Blick habt, könnt ihr die praktischen Fragen richtig einordnen und im Einzelnen richtig lösen. Und darum zeigt Paulus uns heute an dieser Schnittstelle, wo er gewissermaßen einmal Atem holt in diesem praktischen Brief, drei Vorrechte, die der Herr uns als Gemeinde schenkt. Drei große Linien. Und jeder, der sich zur Gemeinde Jesu hält, hat an diesen drei großen Vorrechten Anteil. Das ist schön. Das erste, was Gemeinde ist, das erste Stichwort, was Sie aufschreiben können: Familie durch Gott. Familie durch Gott. Das ist Gemeinde. In Vers 15 sagt Paulus, du sollst wissen, wie man sich verhalten soll. Da steht in unserer Übersetzung im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gemeinde ist Haus Gottes. Aber Haus Gottes meint hier mit dem Wort, was da steht, nicht so sehr das Gebäude. Also alter Flughafen 18. Oder irgendeine große Kirche oder so. Sondern Haus meint eigentlich Haushalt im Sinne von Familie. Oikos steht da im Griechischen. Also hier geht es um den Haushalt, um die Familie Gottes. Das ist mit diesem Wort eigentlich gemeint. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Gemeinde ist kein Verein. Gemeinde ist keine Interessengemeinschaft religiös Begabter. Gemeinde ist kein religiöser Club. Gemeinde ist keine christliche Dienstleistungsgesellschaft zur Förderung irgendwelcher mildtätiger Zwecke, sondern Gemeinde ist eine Familie. Ich denke, das müssen wir immer noch mehr und mehr lernen, was das heißt. Und Paulus sagt auch, wie diese Familie entsteht. Sie wird gegründet durch einen lebendigen Gott. Sie ist Gemeinde des lebendigen Gottes, steht hier wörtlich. Eine wunderbare Formulierung aus dem Alten Testament. Und das macht nochmal so unser großes Vorrecht deutlich. Im Gegensatz zu den toten Götzen der Heiden. Und im Umfeld von Ephesus gab es viele tote Götzen. Und im Umfeld von Hannover gibt es auch viele tote Götzen und Ideologien. Im Umfeld all dieser toten Götzen haben wir einen lebendigen Gott, einen persönlichen Gott, einen Gott, zu dem wir als Vater, als zu unserem Vater kommen dürfen, durch Jesus. Das ist so wunderbar. Und dieser lebendige Gott, der unser Vater wird durch den Herrn Jesus, wenn wir ihn als unseren Retter anrufen, der sammelt seine Anbeter nicht als Kultverein. Der sammelt seine Anbeter nicht wie so ein Sektengründer als anonyme Masse, die dann alle das gleiche rote Gewand tragen. Der sammelt seine Anbeter nicht als Arbeitskräfte. Der sammelt seine Anbeter erst recht nicht als Aktiengesellschaft, sondern der sammelt seine Anbeter als Familie, als Haushalt. Das ist besonders. Das dürfen wir nie vergessen, ihr Lieben. Und so hat es ja Paulus schon in Epheser 2, Vers 19 bejubelt. Da hat er gesagt zu den Christen, so seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen, Mitglieder von Gottes Familie. Man kann das auch wörtlich übersetzen, Mitglieder von Gottes Haushalt. Und da steht ein ähnliches Wort, das auch mit Oikos zu tun hat, wie hier. Und zu einer Familie, die von einem guten Vater geleitet wird, also in dem Falle von Gott, zu gehören zu dieser Familie, das bedeutet Geborgenheit. Dass ich ein geistliches Zuhause habe. Wie schön, wenn jemand sagen kann, diese Gemeinde ist mein geistliches Zuhause. Hier weiß ich, dass Menschen sind, die für mich beten. Hier weiß ich, dass ich mit meinem Kummer kommen kann. Hier weiß ich, dass ich, wenn ich mich um andere Menschen sorgen kann, kommen kann, sage, bitte betet für die. Hier weiß ich, dass ich Tag und Nacht jemanden finde, den ich anrufen kann, dem ich mein Herz ausschütten kann. Und hier weiß ich auch, dass wenn jemand sagt, ich brauche Besuch, dass dann einer sich findet und hingeht. Lasst uns immer mehr so einander dieses geistliche Zuhause bereiten, Geborgenheit. Das soll Gottes Familie uns schenken und will Gottes Familie uns schenken. Und ich bin so dankbar, dass das viele von Ihnen immer wieder sagen, ja, das, die BEG, das ist mein geistliches Zuhause. Familie Gottes. Und in einer Familie gibt es Ordnung und Unterordnung. Auch das gehört zur Familie. Familie ist kein demokratischer Verein, wo alles abgestimmt wird. Frage kommt auf die Tagesordnung, okay, Mehrheitsentscheidung. Nein, in der Familie fragen wir erstmal nach dem Willen des Vaters. In der weltlichen Familie spricht sich der Vater dann natürlich mit der Mutter ab, das ist ganz klar. Und sie vertreten dann eine gemeinsame Entscheidung. Aber der Vater trägt die letzte Verantwortung, auch in der weltlichen Familie ist das so. Und hier in unserer Gemeindefamilie trägt Gott natürlich die allerletzte Verantwortung und der Herr Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und er sagt uns, wo es lang geht, in seinem Wort, dass wir deswegen studieren müssen. Also es gibt Ordnung, es gibt Unterordnung, zu dieser Ordnung gehört auch, dass Gott Leitung einsetzt. Auch dafür gibt es bestimmte Richtlinien, über die wir gesprochen haben. Auch das gehört zu einer Familie, Ordnung und Unterordnung. Und dann Familie durch Gott. Familie bedeutet auch immer, wer wüsste das nicht, es herrscht nicht immer harmonische Stimmung. In einer Familie kann es auch mal krachen. In einer Familie kann es auch Missverständnisse geben. Familie bedeutet nicht automatisch heile Welt. Wichtig ist nur, dass wir dann versuchen, immer wieder zusammenzukommen, so gut es geht. Und die Dinge in gegenseitiger Rücksicht zu klären. Und dennoch bedeutet Familie, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Bedeutet Familie, dass wir uns umeinander kümmern. Dass wir Geduld haben auch und dass wir uns gegenseitig schonen, soweit es geht und uns nicht überfordern. Und wie in jeder Familie müssen wir uns auch in der Gemeindefamilie immer wieder fragen, leben wir so? Kümmern wir uns genügend umeinander, liebe Geschwister? Das muss ich mich fragen als Pastor, das muss ich jeder einzelne Älteste fragen, das muss ich aber jedes einzelne Gemeindeglied fragen. Jeder Leiter eines Hauskreises, jeder Kindergottesdienstmitarbeiter, jeder Mitarbeiter, an welcher Stelle er auch steht, kümmern wir uns genug umeinander und wollen wir den Herrn bitten, dass er uns da sensibel macht und dass wir erkennen, wo wir uns vielleicht noch mehr kümmern können. Und die Frage ist, nehmen wir uns ausreichend ein Beispiel an unserem himmlischen Vater, der sich rund um die Uhr um uns kümmert? Ich möchte noch mal auf einen praktischen Punkt zu sprechen kommen, den ich schon vor einigen Wochen hier angesprochen habe, den einfach nochmal in Erinnerung rufen. Wie steht es, auch das gehört zur Familie, Verantwortung füreinander übernehmen, wie steht es um unsere Gastfreundschaft? Und ich möchte nochmal an meine Anregung von neulich erinnern, es wäre ein richtiger Schritt nach vorn, wenn jeder von uns einmal im Monat jemanden einladen würde, den er bisher noch nie eingeladen hat. Also nicht nur den, mit dem wir sowieso schon gewissermaßen einen guten Kontakt haben, sondern einmal im Monat oder wenn alle 6 Wochen oder so, es kommt ja nicht auf die Zahl an, aber einmal im Monat oder alle 6 Wochen einen Menschen oder ein Ehepaar oder eine Familie oder wie auch immer zum Kaffee trinken oder zum Abendessen oder einfach zum Gespräch einladen, mit dem man bisher noch überhaupt keinen richtigen Kontakt hatte. Was könnte das alles bewirken, dass wir auch als Familie immer mehr zusammenrücken, nicht auf eine gemachte, nicht auf eine verordnete, nicht auf eine irgendwie äußerlich organisierte Art und Weise, dass man da so ein Programm durchzieht, sondern von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester, in der Familie des lebendigen Gottes. Also das ist das erste große Vorrecht der Gemeinde, an das Paulus uns hier erinnert. Gemeinde, Familie durch Gott. Und dann nennt Paulus ein zweites großes Vorrecht. Gemeinde, Bollwerk der Wahrheit. Vers 15. Was ist denn nun diese Gemeinde des lebendigen, die Gemeinde des lebendigen Gottes auch? Sie ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit, steht in Vers 15. Also, dieses Vorrecht ist natürlich zugleich eine Aufgabe. Die Gemeinde soll als ein Bollwerk der Wahrheit dastehen. Der Wahrheit, die uns Gott in seinem Wort offenbart. Das ist natürlich damit gemeint. Was für ein Anspruch, ihr Lieben. Wir sollen für die Wahrheit einstehen. Unerschütterlich, wie ein Bollwerk. Und wenn wir für die Wahrheit kämpfen sollen, müssen wir von der Wahrheit begeistert sein. Und wenn wir für die Wahrheit kämpfen wollen und von der Wahrheit begeistert sein wollen, dann muss uns die Wahrheit Gottes lieb und teuer sein. Und das will Jesus ja erreichen. Und als Paulus dieses Bild vom Bollwerk der Wahrheit verwendet, ich denke, da hat er wahrscheinlich, der Brief geht ja zuerst nach Ephesus, den Tempel in Ephesus vor Augen. Dieser Diana-Tempel galt damals als eines der 7 Weltwunder der Antike. Ein Prachtbauwerk. 127 Säulen will einer gezählt haben. Jede Säule die Spende eines Herrschers oder Königs. Alle Säulen aufwendig geschmückt, einige mit Juwelen überzogen und mit Gold verziert. Das war ein Bauwerk. Prächtig. Und die Säulen sind hoch. Und sie sorgen dafür, dass die Spitze des Tempels weithin sichtbar wird. So soll die Gemeinde die Wahrheit hochhalten. Säule der Wahrheit, Pfeiler der Wahrheit. Damit die Wahrheit nicht verborgen bleibt. Und die Grundfesten des Tempels sind stabil. Die Grundmauern des Tempels sind fest und stark. Und sie sorgen dafür, dass das Gebäude nicht einbricht. Und so soll die Gemeinde die Wahrheit festhalten und verteidigen. Festhalten und verteidigen, damit sie nicht unter der Last der falschen Lehren einbricht. Und was falsche Lehren alles bewirken und kaputt machen können, das werden wir dann ab Kapitel 4 sehen. Und es wird die spannende, sehr, sehr spannende Frage sein, welche Irrlehren entsprechen dem heute, was Paulus dort ab Kapitel 4 zeichnet. Aber ihr Lieben, es ist die Aufgabe, dass wir als Gemeinde ein Bollwerk sind und dass schon unsere Kinder im Kindergottesdienst das erfahren. Die Gemeinde Jesu ist ein Bollwerk der Wahrheit. Und es ist eben diese doppelte Aufgabe, die Säulen, wir sollen das Evangelium mutig hochhalten, damit es weithin gehört wird. Und die Grundfesten, wir sollen die biblische Wahrheit mutig festhalten. Wir sollen dafür kämpfen, damit sie unerschütterlich steht, damit sie nicht zerstört werden kann. Und damit auch die, die nach uns kommen und auch unsere Kinder und alle, für die wir Verantwortung tragen, wissen, auf welchem Fundament sie stehen und nicht unter der Last falscher Lehren und Ideologien einbrechen. Was für eine Aufgabe. Wohlgemerkt, dafür soll die Gemeinde solide stehen, wie die Grundfesten. Und das soll die Gemeinde nicht einfach ein paar dogmatischen Spezialisten übertragen. Nach dem Motto, die können sich ja um die Lehrfragen kümmern. Und wir übrigen, ja, wir treffen uns lieber zum christlichen Kaffee trinken und zu unverbindlichen Plaudereien über Fußball und Kindererziehung. Nein, der ganzen Gemeinde soll die Wahrheit am Herzen liegen. Jedem einzelnen Christen. Jeder hat natürlich spezielle Begabung und spezielle Schwerpunkte, aber das Anliegen soll ein Anliegen der ganzen Gemeinde sein. Wir sollen alle die Wahrheit lieben. Die Wahrheit, es ist die Wahrheit unseres Herrn. Ja, es ist wichtig, zum Beispiel über praktische Fragen wie Kindererziehung zu sprechen, natürlich. Aber wie tun wir das? Lassen wir uns dabei leiten von Gottes Wahrheit? Wenn wir schon über praktische Kindererziehung sprechen, und wir sollten das tun, und wir sollten es häufig genug tun, dann sollten wir immer wieder fragen, was ist Gottes Wahrheit? Wie will Gott, dass wir unsere Kinder erziehen? Und was sagt sein Wort dazu? Und nicht nur die jüngste Ausgabe irgendwie der Brigitte oder so, ich kenne mich da nicht so aus in diesen Erziehungszeitschriften, können Sie jetzt einsetzen, die Namen, dass wir fragen, wie will Gott, dass unsere Familien funktionieren? Wie will Gott, dass wir unsere Kinder schützen vor ideologischen Einflüssen, die ihnen überall begegnen, in der Schule, im Kindergarten schon? Und wie gehen wir mit diesen Einflüssen um? Wie überwinden wir die durch Gottes Wahrheit? Das geht nur mit der Wahrheit. Und das sollen unsere Familien immer mehr werden und unsere Gemeinden immer mehr werden, ein Bollwerk der Wahrheit. Ihr Lieben, wir müssen nüchtern feststellen, dieses Selbstverständnis der Gemeinde, dieser Auftrag der Gemeinde wird momentan vom Zeitgeist besonders hart beschossen. So vom Lebensgefühl, das sich in der Gesellschaft ausprägt. Besonders lächerlich gemacht. Und wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir uns davon nicht infizieren lassen in unserem Denken. Das merken wir oft gar nicht. Wir müssen unheimlich aufpassen, dass das Gift der Postmoderne nicht durch die Ritzen unserer eigenen Häuser, unseres eigenen Denkens hindurchhuscht. Das müssen wir ganz bewusst sehen. Viele Zeitgenossen fragen, naja, was bedeutet schon Wahrheit? Das ist doch nur so ein abstrakter Kopfglaube. Wir brauchen vor allem Gemeinschaft. Wir wollen als Christen miteinander feiern. Wollen wir ja auch feiern, machen wir ja auch nächsten Samstag hier draußen mit dem Grillen. Und dann sagen sie, ja gut, wir müssen an unserem Arbeitsplatz, in unserem Alltag, so mit unserem täglichen Kleinkram kommen, da haben wir schon genug zu tun, da können wir uns nicht auch noch mit Theologie und Wahrheit rumschlagen. Das ist natürlich jetzt etwas karikiert, aber diese Haltung will der Zeitgeist uns aufzwingen. Aber ich frage mich und ich frage dich, wie willst du deinen Alltag bestehen ohne Wahrheit? Wie willst du deinen Alltag bestehen ohne jetzt im besten Sinne des Wortes Theologie? Wie soll das denn gehen? Wovon machst du denn dein Verhalten etwa im Bereich der Sexualität abhängig? Wie willst du das ohne Wahrheit entscheiden? Wie willst du ohne Wahrheit praktisch leben? Wie begegnest du deinen Arbeitskollegen? Wie begegnest du deinem Nachbarn? Wovon lässt du dein Verhalten dort lenken? Worüber redest du mit ihm? Was teilst du ihm mit? Geht das ohne Gottes Wahrheit? Gestern hatten wir hier in diesen Räumen eine wunderbare Tagung von Christen im Dienst an Kranken. Mediziner, Krankenpfleger, Interessierte, die Menschen in Krankheit und auch im Sterben begleiten. Und es ging um viele dramatische, praktische Entscheidungen. Organtransplantation, Abtreibung. Wie gehen wir mit den Möglichkeiten der Biotechnologie um? Und wie begleiten wir Sterbende? Und immer wieder war die Frage da, wie sollen wir uns als Christen da verhalten? Was sollen wir tun? Und da wurde immer wieder deutlich, das hängt von unserem Menschenbild ab. Das hängt davon ab, wie wir meinen, dass Leben funktioniere. Was ist Leben? Was ist Tod? Wer spricht das letzte Wort darüber? Wer kann es schenken? Wer darf es nehmen? Da ging es immer um Wahrheitsfragen. Das erfahren wir nur aus der Bibel, wie wir mit diesen eminent praktischen Fragen umgehen, sobald wir es mit Medizin und Krankheit und Sterben zu tun bekommen. Wir haben gestern so deutlich gesehen, ich denke, allen, die dabei waren, ist das aufgegangen, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde Jesu ihre Mediziner und ihre Krankenpfleger unterstützt. Und wir haben gesehen, je intensiver wir im Alltag leben, umso dringender merken wir brauchen Gottes Wahrheit. Denn ohne Gottes Wahrheit sind diese Fragen schlichtweg nicht zu beantworten. Da können wir nur würfeln oder uns irgendwelchen Modeströmungen hinterher schmeißen. Aber wir können nicht wirklich entscheiden. Wahrheit. Und wofür verwendest du deine Zeit? Wofür bringst du deine Opfer? Was ist dir wichtig? Wo hinein investierst du dein Herzblut? Was machst du eigentlich mit deinem Leben, wenn du nicht gerade arbeitest in deinem Büro oder an deinem Fließband oder in deiner Behörde oder in deinem Haushalt? Wie gehst du damit um? Da geht es um Wahrheit und noch weiter zugespitzt. Wie steht es um dein persönliches Verhältnis zu Jesus? Wie willst du Jesus besser kennenlernen? Wie reagierst du, wenn die Ehre von Jesus angegriffen wird? Wenn jemand behauptet, ach, er ist doch gar nicht von der Jungfrau geboren, ist doch der Sohn von Josef. Oder wenn jemand sagt, nee, Jesus war nicht wirklich Gottes Sohn. Was machst du dann? Sagst du, das ist dir nicht so wichtig, das sollen mal die Theologen ausdiskutieren? Kann ein Theologe dich in deinem Verhältnis zu Jesus vertreten? Entschuldigung, etwas polemisch gesprochen würde ich sagen, dann kannst du gleich katholisch werden. es ist doch dein Herr, um den es hier geht. Und wer ist dein Herr? Das ist eine Frage der Wahrheit. Und es wird deutlich, Liebe zu Gottes offenbarter Wahrheit und persönliches Leben mit Jesus gehören zusammen wie eineiige Zwillinge. Das können wir nicht voneinander trennen. Liebe zu Jesus und Liebe zu deiner Wahrheit. Und darum beschließt Paulus diesen feierlichen Appell mit einer Hymne über Jesus. Das steht hier am Schluss. Als wollte er uns sagen, ihr Lieben, wenn ihr ein Beispiel für Wahrheit wollt, dann biete ich euch hier die Zusammenfassung der wichtigsten Wahrheit, die es gibt, nämlich der Wahrheit über Jesus. Diese Wahrheit entscheidet über dein Schicksal. Diese Wahrheit entscheidet über das Schicksal deiner Gemeinde. Ich fasse sie dir zusammen, sagt Paulus, und ich präsentiere dir diese Wahrheit als eine Hymne, als ein Lobgesang. Das wird deutlich an der Form dieses letzten Verses, das ist ein ganz fester Rhythmus, parallel aufgebaute Satzglieder, die wurde vielleicht im Gottesdienst so gesungen. Vielleicht findet einer von uns ja mal noch eine gute Melodie, mit der man diese Hymne singen kann, auch bei uns. Und Paulus sagt, wenn du diese Wahrheit festhältst, wenn ihr diese Wahrheit festhaltet, wenn ihr das von Herzen bekennt, dann lobt ihr damit euren Herrn. Und das ist das dritte Vorrecht der Gemeinde, das Paulus in diesen Versen uns verdichtet. Familie durch Gott war das erste, Bollwerk der Wahrheit das zweite, als Säule und Grundfeste. Und schließlich Lobgesang für Jesus. Das ist das Letzte, was unsere Gemeinde, was Paulus uns hier als Gemeindeprivileg vorführt. Lobgesang für Jesus. Das sollen wir sein als Gemeinde. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, diesen Hymnus anzustimmen, im inhaltlichen Sinne jetzt. Immer wieder diesen Hymnus anzustimmen. Das heißt, immer wieder diese Wahrheit festzuhalten. Immer wieder diese Wahrheit auszubreiten. Immer wieder über diese Wahrheit zu staunen. Und immer wieder sich an dieser Wahrheit zu freuen. Seht her zum Schluss Vers 16. Und groß ist, sagt Paulus, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Und ich sehe einige von ihnen strahlen, weil sie etwas ahnen von der Fülle und Freude, die in diesem Hymnus steckt. Dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Es ist herrlich. Und er fügt hinzu, Geheimnis des Glaubens. Man könnte das übersetzen, das ist die Wahrheit über Jesus. Geheimnis ist bei Paulus ja immer etwas, was bis dahin nicht bekannt war und was Gott uns aber offenbart. Und wörtlich steht hier eigentlich das Geheimnis der Gottseligkeit. Also das Geheimnis, das Gott offenbart hat, wie man gottselig wird, nämlich durch Jesus. Also Geheimnis des Glaubens können Sie einfach übersetzen, Wahrheit über Jesus. Und diese Wahrheit über Jesus, sagt Paulus, ist groß. Steht ein riesiges griechisches Wort. Und er fügt hinzu, wie jedermann bekennen muss. Damit meint er jedermann, der zur Gemeinde gehört. Jeder muss das bekennen. Es ist offensichtlich, es ist völlig klar, da kann sich keiner ausschließen. Und das ist das Kennzeichen eines Christen, jedermann, jedes Christen, dass er diese herrliche Größe der Jesus-Wahrheit erkennt und bekennt. Und dann besingt Paulus in diesen 6 Zeilen, die wir uns jetzt zum Schluss anschauen, worin diese Jesus-Wahrheit besteht. Es ist die Zusammenfassung der Christologie, der Lehre über unseren Herrn. Und was wir hier vor uns haben, ich sage Ihnen, liebe Geschwister, das ist Theologie im besten Sinne. Das ist Wahrheit, die Jesus ehrt. Und das ist Wahrheit, die von Kindern verstanden werden kann. Ich erkläre das jetzt natürlich nicht, wie ich es im Kindergottesdienst erklären würde. Aber diese Wahrheit kann von Kindern verstanden werden. Das ist kein Vorrecht der Theologen. Einer jungen Familie unserer Gemeinde, da hat ein 5-Jähriger am Ostersonntagnachmittag, als sie beim Eisessen in der Eisdiele saßen, und Eisessen ist für diese Familie ein Fest, für welche Familie wäre das kein Fest, da hat dieser 5-Jährige Spross gesagt, aber wisst ihr, am meisten freue ich mich, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Und das sagt er mit dem Eis in der Hand. Am Ostersonntagnachmittag. Am meisten freue ich mich, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Das ist die Basis aller Christologie. Und das ist die Freude nicht nur der Theologen, sondern der 5-Jährigen. Und Paulus fasst das auch zusammen. Und er bietet uns diese Hymne. Er sagt, er ist offenbart im Fleisch. Und das meint die Menschwerdung. In Jesus offenbart sich Gott als Mensch. Er kommt aus der Ewigkeit in unsere begrenzte Welt. Und das ist auch das Bekenntnis, dass Jesus Gott ist, nämlich dass er von Ewigkeit da war und in einen menschlichen Körper hineingekommen ist, offenbart im Fleisch. Und dann das Zweite, er ist gerechtfertigt durch den Geist. Das ist die schwierigste Passage in diesen sechs Linien. Ich will sie Ihnen ganz kurz erklären. Ich habe es eigentlich auch bei der Vorbereitung diesmal zum ersten Mal richtig verstanden, was dieser Passus bedeutet. Gerechtfertigt durch den Geist. Geist meint hier wahrscheinlich den Heiligen Geist. Also auch im nächsten Vers, dann 1. Timotheus 4, meint Geist den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist erweist Jesus als gerecht. Das ist hier gemeint. Gerechtfertigt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist erweist Jesus als gerecht. Das ist was anderes, als wenn wir gerechtfertigt werden von Gott. Wir müssen gerecht gemacht werden, gerecht gesprochen werden. Aber Jesus ist ja gerecht, Jesus ist ja sündlos. Und deswegen muss Jesus nicht gerechtfertigt werden in dem Sinne, dass er gerecht gesprochen wird für seine Schuld, sondern dass er als gerecht, als sündlos erwiesen wird. Und wie hat der Heilige Geist das gemacht? Er hat das gemacht, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Stelle wird am besten erklärt durch Römer 1, Vers 4. Da sagt Paulus nämlich, schreiben Sie sich am besten die Stelle daneben und gucken Sie sie zu Hause nochmal nach. Da sagt Paulus, Jesus wurde öffentlich beglaubigt als Sohn Gottes. Er wurde nicht als Sohn Gottes adoptiert oder so etwas, sondern Jesus, er war ja von Ewigkeit der Sohn Gottes. Jesus wurde öffentlich beglaubigt als Sohn Gottes, schreibt Paulus in Römer 1, Vers 4. Wodurch? Durch die Auferstehung von den Toten. Nach dem Geist, der da heiligt. Also, der Heilige Geist war offensichtlich bei der Auferstehung beteiligt. Und der Heilige Geist hat Jesus in seiner Macht, in seiner Sündlosigkeit gerechtfertigt, das heißt ausgewiesen, proklamiert, öffentlich ins Licht gerückt durch die Auferstehung. Das ist hier die allerwahrscheinlichste Bedeutung dieses Satzteiles. Also gerechtfertigt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist stellt Jesus als sündlos und ewig und den Sohn Gottes öffentlich ins Licht durch die Auferstehung. Und damit hat der Heilige Geist auch die Gültigkeit seines Opfertodes am Kreuz bestätigt. Denn die Auferstehung ist das Siegel auf dem Kreuz. Es ist gültig, es ist wahr. Er hat die Schuld getragen. Er hat die Strafe Gottes getilgt. Er ist die Zuflucht. So, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, das auszulegen, die gar nicht im Widerspruch zu dem steht. Es muss mit Geist nicht nur der Heilige Geist gemeint sein, sondern es kann mit Geist auch der Geist Jesu gemeint sein. Und dann heißt es, Jesus wurde als gerecht ausgewiesen im Hinblick auf seinen eigenen Geist, im Hinblick auf seinen eigenen geistlichen Zustand. Das heißt, Jesus wurde als das sündlose Opferlamm bestätigt. Und wodurch wurde Jesus als das sündlose Opferlamm bestätigt? Dadurch, dass Gott sein sündloses Opfer am Kreuz annahm. Und wodurch hat Gott sein sündloses Opfer am Kreuz angenommen und bestätigt? Und da sind wir wieder bei der Auferstehung, durch die öffentliche Auferstehung. Also verstehen Sie, das kann sich beides gegenseitig ergänzen. Die müssen sich nicht ausschließen, diese Auslegung. Der Vater hat Jesus als sündlos beglaubigt, also den Zustand von Jesu eigenem Geist, Jesu eigene Sündlosigkeit. Und er hat das öffentlich deutlich gemacht, dass Jesus wirklich der sündlose Sohn Gottes ist, der Vater, indem er Jesus durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Also es geht jedenfalls darum, dass Jesus gerechtfertigt ist, durch den Geist gerechtfertigt im Hinblick auf den Geist, dass durch die Auferstehung deutlich gemacht wird, jawohl, der Opfertod war gültig. Und jawohl, er ist das sündlose Opferlamm. Und jawohl, er ist der Herr und der König, erwiesen in der Auferstehung, die wir verkündigen. Und dann folgt eine dritte Wahrheit über Jesus, die jedermann bekennen muss. Also erschienen im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, das war das Komplizierteste. Drittens, erschienen den Engeln. Sie können das übersetzen, er wurde gesehen von den Engeln, er wurde begleitet von den Engeln, er wurde bezeugt von den Engeln. Überlegen Sie doch mal, an allen wichtigen Stationen seines Weges haben Engel den Weg von Jesus begleitet und bezeugt. Das begann mit seiner Geburt. Wer war auf Bethlehems Feldern? Engel. Das ging weiter bei der Versuchung in der Wüste. Wer kam und bezeugte das, nachdem Jesus die Versuchung überwunden hat? Ein Engel. Wer stand ihm bei beim Gebet in Gethsemane? Ein Engel. Wer bezeugte die Auferstehung? Wer rollte den Stein vom Grab? Wer verkündigte den Frauen, dass sie den Leichnam nicht mehr hier suchen durften? Ein Engel. Wer war bei seiner Himmelfahrt dabei? Als sie ihm nachsahen, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern. Engel, immer wieder die Engel dabei. Bezeugt von den Engeln. Sie sind da und sie bestätigen Jesu besondere Würde. Und sie machen deutlich, dieser Jesus hat kosmische Bedeutung. Er ist der Herr der Welt. Er ist mehr zu ehren als alle anderen. Wenn er beteiligt ist, wenn es um ihn geht, dann ist es immer Weltgeschichte. Dann ist es immer wichtig. Bezeugt von den Engeln, erschienen den Engeln. Und dann weiter, vierte Zeile, gepredigt den Heiden. Also die Wahrheit über Jesus soll nicht nur den Engeln bekannt werden, sondern sie soll auf der ganzen Welt verkündigt werden. Und genauso ist es ja dann geschehen nach Ostern und Pfingsten erst recht. Und die Apostelgeschichte ist der große Beweis dafür, wie schnell das Evangelium die Welt der Heiden erobert. Es geht los in Jerusalem, es beginnt mit Juden, es geht dann mit den Samaritanern weiter, die so eine Mischung aus Juden und Heiden darstellen. Und dann geht's zu den Heiden, zum Hauptmann Cornelius, zum Kämmerer aus Äthiopien. Und dann breitet es sich aus über das ganze Römische Reich. Und bis heute, bis in die letzten Winkel der Erde. Und der Herr Jesus hat es so angekündigt. Er hat gesagt in Matthäus 24, Vers 14, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium von in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Gepredigt den Heiden. Und dann die Wahrheit von Jesus, die wurde nicht nur international verkündigt, sondern sie wurde auch international geglaubt. Nicht von allen Menschen, aber, und das ist die fünfte Zeile, dennoch geglaubt in der Welt. Und das beginnt schon am Pfingsttag. Sie erinnern sich dran, da sind Menschen aus aller Welt, vorwiegend noch Juden aus aller Herren Länder. Und was lesen wir in Apostelgeschichte 2, 41? Es bekehren sich 3000 Menschen unterschiedlichster Sprachen. Und dann geht es los und dann breitet sich das Evangelium aus und kommt irgendwann nach Hannover. Und kommt irgendwann zu diesem jungen Arzt, der in Richmond studiert hat. Kommt irgendwo nach Sambia und nach Ghana und nach Peking. Geglaubt in der Welt. Und so geht es weiter, bis der Herr wiederkommt. Und die sechste Zeile unterstreicht dann noch einmal den Sieg und die Macht und die Hoheit Jesu. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Und wissen Sie, dieses Wörtchen aufgenommen, das erinnert an das Geschehen von Himmelfahrt. Denn es taucht immer wieder im Zusammenhang mit dem Himmelfahrtsbericht auf. Zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 2. Jesus lehrte bis an den Tag, als er aufgenommen wurde. Oder eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Das ist ein Wort, das in der Regel signalisiert, es geht um Himmelfahrt. Und so steht dieses Wort hier, aufgenommen in die Herrlichkeit. Jesus wurde vom Vater völlig beglaubigt, völlig geehrt. Er sitzt zur Rechten Gottes, wie wir es bekennen und wie es geschrieben ist im Zusammenhang mit dem Himmelfahrtsgeschehen. Und die Rechte Gottes bedeutet, er hat eine Ehrenposition an der Seite des Vaters im Himmel. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Es ist eine Siegesgeschichte, die Jesus durch alle Nacht und alle Not und alles Leid und allen Tod hindurch gegangen ist. Jesus wurde vom Vater völlig beglaubigt, völlig geehrt. Und wissen Sie, Himmelfahrt, und das müssen wir noch viel deutlicher sehen, Himmelfahrt bietet uns schon einen Vorgeschmack der weltweiten Ehre, die Jesus einmal erwiesen werden wird, worauf wir uns jetzt schon freuen können. Wie es in Philipper 2, Vers 10 und 11 steht, es werden sich einmal beugen im Namen Jesu die Knie all derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Da muss uns doch das Herz aufgehen, wenn wir das hören, wenn wir uns das klar machen. Aufgenommen in die Herrlichkeit, als Vorschattung dessen, was mit unserem Herrn noch geschehen wird. Und wissen Sie, es ist das unsagbar große Vorrecht, das wir als Gemeinde haben, dass wir unseren Herrn jetzt schon in seiner Macht erkennen können, dass wir jetzt schon freiwillig die Knie vor ihm beugen dürfen, dass wir jetzt schon, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, habt ihr ihn doch lieb, steht im Neuen Testament, dass wir jetzt schon an ihm hängen dürfen. Und dass wir das jetzt schon sein dürfen und jetzt schon damit beginnen dürfen, als Gemeinde es zu sein. Ein Lobgesang für Jesus. Und wissen Sie, liebe Geschwister, das ist nichts Abstraktes. Das ist nicht irgendwie eine komplizierte Hoheitstheologie, wo man eben ein paar griechische Vokabeln erklärt. Oh nein, wer das so sieht, der hat nichts begriffen. Er hat nichts begriffen. Das ist ausgesprochen konkret. Es ist unser Herr, um den es hier geht. Und wenn wir diese Wahrheit über unseren Herrn, die Paulus in diesen Versen so wunderbar bündelt, offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wenn wir das immer tiefer verstehen, dann werden wir uns immer mehr darüber freuen und dann werden wir es unseren Kindern weitergeben. Und wir werden diese Wahrheit gegen alle Angriffe verteidigen, bis zum letzten Blutstropfen. Und wir werden unbeirrbar daran festhalten. Und wir werden neu dankbar werden für Jesus. Und darum gehört das alles zusammen. Eine Gemeinde, die ein Lobgesang für Jesus sein will, die muss zugleich ein Bollwerk der Wahrheit sein. Denn sie muss diese Wahrheit über Jesus festhalten, verteidigen, hochhalten. Und je enger wir an Jesus dran sind, umso mehr werden wir auch zusammenrücken. Wir werden nicht immer alle Probleme gleich lösen können. Wir meinen manchmal auch beim Zusammenrücken ein bisschen menschlichen Abstand halten müssen, aber zusammenrücken im geistlichen Sinne. Füreinander beten, aufeinander achten, einander das Beste wünschen und miteinander auf Jesus sehen. Und umso mehr werden wir uns als Familie durch Gott bewähren. Je mehr wir auf Jesus sehen, umso mehr werden wir von Jesus verändert. Und umso besser werden wir dann aufeinander eingehen und füreinander sorgen können. Und darum, liebe Gemeinde, Gemeinde unseres Herrn Jesus, darum fügt Paulus diesen Abschnitt an dieser Schnittstelle ein, damit wir immer wieder daran erinnert werden, wofür wir als Gemeinde eigentlich da sind. Hier liegt unser Vorrecht, hier liegt unsere Verantwortung, hier liegt unsere Bestimmung. Und möge der Herr Jesus es schenken, dass auch die Gemeindeleitung, die heute berufen werden soll, dass auch diese Gemeindeleitung sich dieser Bestimmung und dieser Berufung mit Leib und Seele verschreibt. Und möge unser treuer Herr uns so vor jenem schrecklichen Schicksal bewahren, das eine alte Gemeinde in England einmal ereilt hat. In ihrer Anfangszeit hatte diese Gemeinde ein großes Schild an der Frontseite ihres Gebäudes angebracht. Und auf diesem großen Schild stand in riesigen Lettern zu lesen: Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. We preach Christ crucified. Und dann wuchs Efeu an dieser Wand. Und im Laufe der Zeit überwucherte und überdeckte der Efeu das letzte Wort dieser Aufschrift. Und dann stand da noch: We preach Christ. Wir predigen Christus. Gut, das kann auch richtig gewesen sein. Aber wenn das symbolisch zu verstehen war, dass wir Christus nicht mehr als den Gekreuzigten predigen, Christus nicht mehr als den, der sein Leben für uns gab, du bist es, der uns erlöste, Christus nicht mehr als den, den wir brauchen als Retter, um nicht in der Hölle auf ewig verloren zu gehen, wenn das überwuchert wird, dann ist eine Gemeinde auf dem absteigenden Ast. Aber die Gemeinde merkte es nicht. Der Efeu wurde nicht beschnitten, sondern er wucherte weiter. Nach einiger Zeit verdeckte er das nächste Wort. Nun war nur noch zu lesen: Wir predigen. We preach. Aber was predigen wir? Wen predigen wir? Wofür predigen wir? Die Gemeinde merkte es nicht. Der Efeu wurde nicht beschnitten, er wucherte weiter. Und Sie wissen, wie es weiterging. Irgendwann stand da nur noch das Wort we, wir. Irgendwann sind da nur noch wir da. Irgendwann drehen wir uns nur noch um uns selbst. Wir predigen nicht mehr, sondern wir fühlen uns den Puls. Wir predigen nicht mehr Christus und wir predigen schon gar nicht Christus, den Gekreuzigten, Auferstandenen. Und als das ganze Schild überwuchert war, so berichtet die Geschichte, ist diese Ortsgemeinde irgendwann dann gestorben. Wenn eine Gemeinde aufhört, ein Lobgesang für den Herrn Jesus zu sein, für den Gekreuzigten und Auferstandenen, wenn sie das nicht mehr ist und wenn sie nicht mehr ein Bollwerk für seine Wahrheit sein will, dann wird sie sinnlos. Und darum lasst uns, ihr Lieben, immer darauf achten. Lasst uns unseren Herrn darum bitten, dass er uns die Liebe zu ihm erhält und dass er die Liebe zu ihm immer wieder neu entfacht und vertieft. Und das wird bewirken, dass wir uns immer weniger um uns selbst drehen, sondern immer mehr um ihn. Und dann werden wir immer klarer erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Und das wird immer mehr dazu führen, dass wir uns an ihn, unseren Herrn Jesus, im Glauben klammern. Und dann wird er auch uns hier in Hannover immer mehr zusammenwachsen lassen. Als seine Gemeinde, als Familie durch Gott, als Bollwerk der Wahrheit, als ein Lobgesang für Jesus Christus. Und sollte jemals da draußen an der Frontseite unseres Hauses irgendwie ein Efeu zu sehen sein, reißen Sie es sofort ab. Amen.